Ich bin auch dran mit Introducen.
Du bist dran. Mhm. Kannst auch das Ständchen schon singen.
Happy birthday to us.
Happy birthday to us. Happy birthday, Feuer und Brot von Alice und
Happy birthday
to us. Wir machen einfach 5 Jahre jetzt.
Ja. Crazy, ne?
Tell us again about being a newcomer in podcast.
Hallo, herzlich willkommen zu Feuer und Brot, dem Podcast von Maxi und Alice, zwei Freundinnen zwischen Politik und Popkultur. Wir begrüßen euch zu unserer 60. Folge. Hallo Maxi.
60. Wir sind echt schon lange dabei und es macht immer noch Spaß. Danke an dich, dass du immer mit dabei bist.
Danke dir auch.
Und danke an unsere tollen ZuhörerInnen und UnterstützerInnen, weil das ist echt richtig cool, genau, dass ihr dabei seid.
Voll. Mittlerweile haben wir auch schon einiges mit aufgenommen. Und in 5 Jahren entwickelt man sich ja auch weiter. Es hat gestartet, da war ich noch in München. Zwischendurch bin ich nach Hamburg gezogen, jetzt nach Berlin. Und wir sind älter geworden und einiges ist passiert.
Genau.
And it's all on tape. Kann man immer noch nachhören.
Man entwickelt sich halt weiter. Und das heißt nicht, dass man jetzt alles perfekt macht. Aber es ist natürlich immer ganz cool, wenn einem sowas auffällt und man dann sieht, es ist von 2015 oder 2016. Dann ist seitdem schon ein bisschen was passiert.
Ja, klar. Man denkt so, bestimmte Dinge würden wir so nicht mehr sagen. Vielleicht würden wir bestimmte Themen ganz anders aufgreifen. Aber ich glaube, es ist trotzdem nicht die Lösung, jetzt zu sagen, man würde alles rausnehmen oder so. Gerade diese Entwicklung zu sehen, finde ich ganz interessant.
Ja, interessant. Also mir ist auf jeden Fall vieles peinlich. Ich würde vieles anders machen, aber es ist keine Diskussion. Wir nehmen erstmal nichts runter. Wir gucken voller Freude und auch mit ein bisschen Stolz auf unser Archiv. Mhm. Viele Folgen, die wir am Anfang gemacht haben, sind aber immer noch toll, finde ich. Und jetzt gerade wollen wir uns heute in dieser neuen Folge einem lockereren Thema widmen, weil wir irgendwie gemerkt haben, die letzte Folge war ganz schön viel. Da ging es viel um Internetdynamiken, um Kommunikation. Die war auch so ein bisschen Meta. Also ich glaube, Leute haben die sehr unterschiedlich aufgenommen, die Folge. Viele konnten sehr viel damit anfangen. Ein paar haben gesagt, boah, ich weiß irgendwie gar nicht so richtig, wovon ihr da redet. Völlig legitim. Es beschreibt halt sehr aktuelle Kommunikationsdynamiken und es ist dann so ein bisschen bei euch, wie ihr das aufnehmt und was ihr da rauszieht. Und heute haben wir gedacht, machen wir ein bisschen was Classic Feuer und Brot. Also wir gucken uns ein Thema an und schauen mal, was es da aus unserer Perspektive zu entdecken gibt.
Es passt ja eigentlich auch ganz gut, jetzt wo wir uns selber Geburtstag feiern zu unserem Podcast. Das, was natürlich grundlegendes Thema oder was unseren Podcast ausmacht, ist natürlich, dass wir uns schon so lange kennen, dass wir jetzt schon mehr als 20 Jahre befreundet sind und dass das die Dynamik ist, die diesen Podcast trägt, die unsere Gespräche trägt. Und das ist auch immer wieder ein Thema, was viele HörerInnen interessiert oder wenn wir Interviews führen, dann werden wir oft befragt zu unserer Freundschaft. Aber generell ist Freundinnenschaft eigentlich ein super spannendes Thema, was eigentlich für Feuer und Brot ein bisschen auch auf der Hand liegt. Aber wir haben es noch nie so richtig behandelt. Aber heute soll es anders sein. Heute geht es um Freundinnenschaften erstmal in Filmen und Serien, wie die sich so entwickelt haben, was sie so ausgesagt haben und wie uns das geprägt hat. Und vor allen Dingen, was das über die Gesellschaft natürlich aussagt. Als wir angefangen haben, darüber nachzudenken, haben wir gemerkt, wenn man über Freundinnenschaften nachdenkt, dann kommen natürlich so Serien, fallen einem ein wie Insecure, ich glaube Girls, aber auch sowas wie Sex and the City und so. Das sind halt so Serien, wo es um die Freundschaften von Freundinnen geht. Aber also Beispiele über Freundinnenschaften gibt es ja unendlich viele. Also wir sind damit ja auch aufgewachsen, zum Beispiel bei Friends oder so. Dass sie so richtig die Hauptrolle spielen, dass das Thema der Serie ist, das ist, glaube ich, eine relativ neue Entwicklung.
Ich finde interessant, dass es natürlich, solange wie es Filme und Serien gibt, auch schon Geschichten gab, in denen Frauenfreundschaften eine Rolle gespielt haben. Aber es ist halt interessant, weil du hast ja gerade schon angedeutet, wie sozusagen, wie vielschichtig sind diese dargestellt und worauf liegt irgendwie der Fokus? Ich glaube, früher ist es ganz klar so gewesen, dass es in einer Rom-Com oder einem Liebesfilm auch eine beste Freundin gab, aber die halt eben sozusagen eher so der stichwortgebende Sidekick der Hauptfigur ist und dadurch die Freundschaft an sich oder die Freundinschaft keine Rolle oder keine Dynamik in der Story hatte, also sozusagen sich auch nicht großartig weiterentwickelt hat und am Ende auch keine Rolle mehr gespielt hat. Ich glaube, Sex and the City, hattest du ja eben schon angesprochen, hat damit so ein bisschen was losgetreten, als erste Serie wirklich diese vier Frauen und ihre Freundschaft in den Mittelpunkt zu stellen, was aber auch nur bedingt geklappt hat, weil ja am Ende, da können wir ja jetzt auch noch mal so ein bisschen drauf eingehen, weil Sex and the City da ja irgendwie auch einige Aspekte bietet, die man sich angucken kann. Am Ende ging es halt doch immer sehr viel um die Love Interests, die männlichen Partner der Frauen. Und am Ende ging es dann doch darum, dass jede irgendwie, ja, ihr Soulmate sozusagen findet.
Ich wollte aber noch mal kurz sagen, du meintest die erste Serie, die diese Frauen in Fokus gestellt hat. Und das stimmt ja eigentlich gar nicht, ne? Obwohl man sagen würde, das ist die erste Serie ihrer Art sozusagen. Aber es gab ja Girlfriends vorher, es gab auch Golden Girls, also es gab schon Serien, gerade in diesem Bereich Comedy, die sich auch um Frauen gedreht hat. Aber irgendwas war bei Sex and the City ja anders. Also ich kann aber nicht so genau sagen, vielleicht war es einfach der Erfolg, vielleicht war es so ein bisschen, dass man diese unterschiedlichen Charaktere hat. Sex and the City hat irgendwie nochmal was losgetreten oder was freigetreten.
Das Witzige war ja, dass damals, als wir irgendwie mitten in der Pubertät waren und Sex and the City auf einmal in Primetime auf Pro7 lief, war das noch so, galt das als richtig verrucht.
Ne? Also das war ja so 99, 98, genau. Wann fängt das an? Irgendwann mal Ende der 90er.
Genau, so um den Dreh. Dann weiß ich nämlich noch, dass das richtig so, also ich, vielleicht könnte dieses Alleinstellungsmerkmal, dieses da wird super krass über Sex geredet sein. Mhm. Also ich weiß noch, damals wurde das so gefamed. Das war so dieses so, oh, verrucht und krass. Und das war so die Zeit, da lief dann auch so The L-Word auf Pro7. Und das war so dieser Anbruch der Zeit, wo auf einmal so ein bisschen mehr das Sexleben der ProtagonistInnen im Fokus stand. Und ich weiß noch, dass ich das am Anfang nicht gucken durfte. Und dann war ich mal mit meiner Mama im Hotel und dann haben wir das halt mal geguckt. Und meine Mutter meinte noch so, ja, halt echt alles halb so wild. Aber die Thematik ist, glaube ich, dass da so richtig Welle mitgemacht wurde. So, was passiert da? Also wahrscheinlich war das was viel Aufmerksamkeit generiert hat. Und nochmal der Vollständigkeit halber, auf jeden Fall ist Sex and the City da nicht alleine. Und vorher gab es irgendwie nie Frauenfreundschaften on screen. Also natürlich gab es auch immer mal besondere Filme oder so. Wir wollen nur heute so ein bisschen gucken. Natürlich werden wir viele Beispiele nennen, aber es gibt auch sehr, sehr viel. Und wenn wir jetzt irgendwie 1000 Namen droppen, dann ist es vielleicht auch ein bisschen verwirrend. Also mal gucken, wie wir so, wo wir uns so entlanghangeln.
Genau, wir stellen ein paar Serien raus und ich glaube, es ist auch gut, bei Sex and the City als ein so Beispiel anzufangen, was so eine neue Ära so eingeläutet hat oder was ja Vorläufer ist für ein bestimmtes Genre, wo es irgendwie um eine Protagonistin geht mit ihren FreundInnen. Und ich finde bei Sex and the City zum Beispiel total interessant, dass das ist auf der einen Seite so eine starke Serie, die quasi zeigt, wie diese Freundinnen auch füreinander da sind und dieser Bond, die sitzen da irgendwie immer bei Lunch und sprechen miteinander und sind sehr unterschiedlich und sind in ihrer Unterschiedlichkeit halten die aber irgendwie zusammen und sind füreinander da. Aber es geht immer, wie du ja schon gesagt hast, eigentlich geht es darum, wen sie daten. Es geht eigentlich immer darum, dass sie Single sind und diese Abenteuer mit diesen Männern haben. Mhm. Und interessanterweise habe ich mal gelesen, dass ganz viele Sex and the City Folgen den Bechdel-Test überhaupt nicht bestehen. Also der Bechdel-Test, um es nochmal ganz kurz zu sagen, um den Bechdel-Test zu bestehen, müssen zwei Frauen, die beide einen Namen haben, sich miteinander unterhalten über etwas anderes als Männer. Und
für mehr als drei Sätze oder so, da gibt es auch noch so Bedingungen.
Eine Serie, wo so viel Dialog zwischen Frauen gibt, dann doch den Bechdel-Test dann ganz oft nicht besteht. Und dennoch hat es irgendwie viel gezeigt. Es hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie sowas, zeigte halt so Frauen in ihren 30ern nochmal mit so einer anderen Selbstständigkeit. Aber ich würde auch sagen, die Serie ist ein bisschen schlecht gealtert.
Ja, absolut.
Nicht unbedingt, was die Art angeht, wie diese Freundschaften geführt werden, aber. Weil ich finde halt, Also müsste man nochmal überlegen, aber ich finde nicht, dass das so, die sind jetzt irgendwie besonders gemein zueinander oder die sind nicht füreinander da. Also es gibt, finde ich, manchmal so ein bisschen problematische Dynamiken zwischen Charlotte und Samantha. Mhm. So, aber die ganze Auslegung dieser Serie ist ein bisschen problematisch. Also dass sie auch endet damit, dass sie eigentlich so, dass es so ein Hoch auf die Freundschaft gibt in dem Monolog, den Carrie hält. Aber eigentlich endet sie damit, dass alle, das Happy End ist, dass sie alle einen Mann finden.
Erstmal in der Serie und dann gibt es natürlich die Filme und so. Ich will auch noch mal kurz einen Schritt zurück. Ich finde auch, dass Sex and the City in vielerlei Hinsicht echt schlecht gealtert ist. Man könnte eine ganze Folge über Sex and the City machen und problematische Dinge aufzeigen. Aber was ich interessant finde, ist, genau wie du gesagt hast, es gibt viele Momente, wo dieses Hoch auf die Freundschaft dort eigentlich formuliert wird. Es gibt auch diese Szene, wo Charlotte auch so sagt, so,
don't laugh at me, but
maybe we could be each other's soulmate.
Maybe we could be each other's soulmates. And then we could let men be just these great, nice guys to have fun with.
Und die Serie löst dieses Versprechen aber gar nicht ein. Am Ende geht es dann doch darum, dass es die Beziehung ist, die dann diese Frauen komplett erfüllen soll. Egal jetzt, was in den Filmen noch weitergehend passiert. Plus, Miranda sagt eben auch in einer Folge so, ja, wie kann es sein, dass wir vier so intelligente Frauen sind, die beieinander sitzen und beschwert sich quasi darüber, dass die nur über Männer reden.
How does it happen that four such smart women have nothing to talk about but boyfriends?
Aber es passiert halt trotzdem. Also es macht so ein bisschen dieses, was wir auch schon oft in unseren popkulturellen Analysen festgestellt haben, dieses es nur anzumerken oder zu sagen, löst es noch nicht.
Genau.
Und ich finde auch interessant, wie man die Serie so rezipiert, weil jetzt, wenn man zurückguckt, ich habe früher mich immer total versucht, wie alle natürlich mit Carrie zu identifizieren und dachte so, die ist irgendwie der coolste Charakter. Und jetzt denke ich so, hä, Samantha ist einfach mit Abstand der coolste Charakter.
Ich finde Miranda auf jeden Fall den coolsten Charakter.
Auch richtig cool, ja. Also man ändert auf jeden Fall seinen Blick. Ich gebe dir recht, dass was total schön ist und was auch nicht schlecht gealtert ist, ist dieses Survival Network, was die füreinander sind. Also, dass man wirklich weiß, so wenn eine von denen, wenn es denen schlecht geht, wenn die sich brauchen, dann sind sie eigentlich füreinander da. Und das sind eigentlich auch, finde ich, die stärksten Momente in der Serie, wenn es Konflikte gibt, wo es darum geht, dass eben eine vielleicht nicht mal über ihre Probleme geredet hat oder sich nicht getraut hat, sich anzuvertrauen und dann auf wen kann ich mich eigentlich verlassen und wie sind wir füreinander da? Also das ist das, was mich auch immer total berührt hat. Wenn es diese vulnerablen Momente eben gab, wo es aber heißt so, wenn die Freundinnen da sind, dann ist das schon richtig viel wert. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der für uns in dieser Folge heute wichtig ist, weil man einfach merkt, okay, das ist eine Neuerung, weil da gibt es sicherlich auch noch andere Beispiele außer Sex and the City, aber da fängt es an, wo es irgendwie interessant wird, weil die Freundinnenschaft als solche dargestellt wird, als absolut klar positioniertes Alternativmodell für eine Partnerschaft, die sonst irgendwie dieses Netzwerk für einen darstellen soll. Also dass man merkt, so man braucht es vielleicht gar nicht unbedingt, ne?
Ja.
Also diese Alternative aufzuzeigen.
Ja. Und ich glaube, dieser Keysatz, den du gerade schon angesprochen hast von Charlotte, ist genau, das ist so diese neue Idee von Sex and the City. Also sie zieht es halt leider nicht ganz durch, ne? Aber das ist zumindest die Idee, die eigentlich da angestoßen worden ist. So, was ist die bedeutendste Beziehung in deinem Leben? Eben nicht die romantische Beziehung, sondern die zu deinen Freundinnen. Das ist eigentlich so das Gute bei Sex and the City. Was ja auch neu war bei Sex and the City oder was ganz schön war, ist, dass diese Frauen halt eben, auch wenn es die ganze Zeit um Männer ging, halt nicht in Konkurrenz zueinander standen.
Sagen, ja.
Weil das ist ja auch so ein Narrativ, was wir oft haben, gerade in so, ja, so Telenovela, Drama, Teenie-Kontexten ist, die Freundinnen sind intrigant oder sind so obsessive miteinander, sind eifersüchtig. Also eigentlich, dass Freundinnenschaften so unmöglich wirklich harmonisch sein können, dass es eigentlich sehr viel um Konkurrenz und Eifersucht geht.
Das kann man ja auch wieder so ein bisschen auf uns beziehen. Ist ja so interessant, weil das tatsächlich schon so ist, dass Leute uns oft gefragt haben, haben wir ja auch schon öfter gesagt, aber streitet ihr euch nicht? Gibt's nicht auch mal Neid? Also viele haben schon oft gefragt, gibt's da auch Neid? Und ich würde schon gern wissen eben, ob das auch männlichen Freunden, die in der Öffentlichkeit steht, ob das die auch so gefragt werden. Also fragt jetzt jemand Tommy Schmidt, bist du neidisch auf Felix Lobrecht? Also so nicht, dass, ne, die haben natürlich eine viel größere Followerschaft, das will ich überhaupt nicht sagen, aber so, ne, ist nur mal, um die Ironie irgendwie darzustellen. Und dieses Narrativ von Frauen gehen automatisch in Konkurrenz, sind nicht unterstützend zueinander. Das ist halt unfassbar manifestiert in diesen Filmen. Also ich habe jetzt gerade so den klassischen Liebesfilm im Kopf, unabhängig von der Frauenfreundschaft, zum Beispiel sowas wie Schlaflos in Seattle mit Meg Ryan und ist es Tom Hanks oder gar, ich denke, ne? Oder eben Harry und Sally oder so. Ich glaube, da hat sie auch immer so eine beste Freundin, aber sie ist halt total egal, was ich vorhin schon angedeutet habe. Die Freundin ist dann so ein bisschen so der, ich sag mal, unscheinbare Sidekick.
Judy Greer has made a career of playing the best friend in movies like The Wedding Planner, 13 Going on 30, and 27 Dresses. So
what is it about you that cries best friend, do you think?
I seem like someone that would have no other life besides boosting the ego of someone who is slightly more attractive than me, but less funny.
Also das entwertet die Frauenfreundschaft als solche auch so ein bisschen, weil so die ist dann nicht mehr wichtig, weil es eigentlich den Fokus gibt auf dieser Liebesbeziehung.
Genau, die ist eigentlich nur da, um letztendlich dann der Protagonistin noch so einen Schubs zu geben, am Ende zu sagen, den Go-Get-Em-Dialog noch zu machen oder um die Storyline vorwärts zu bringen.
Ganz genau. Und was ich interessant finde, was du eben ja schon angerissen hast, diese, ich sag mal, Frenemy-Darstellung, also Frauen sind eigentlich Feindinnen, getarnt in Freundinnen, was wir so kennen aus irgendwie Mean Girls oder auch ein bisschen bei Gossip Girl, ne, die sich eigentlich nicht wirklich was gönnen und intrigieren und so. Das geht halt echt auch schon auf diese Ende der 80er, 90er Jahre Filme zurück, wie so Poison Ivy oder so.
Like most 15-year-olds, what Sylvie Cooper wanted more than anything else was a best friend like Ivy. But Ivy didn't just want a friend. Ivy wanted more. And she'd do anything to get it.
Also da liegt dieser Trope, dieses Narrativ drunter, was ich auch so problematisch finde von so fiesen Teenager-Girls, die versuchen, Männer zu verführen, um zu schaden und einfach so intrinsisch tief böse sind. Also Poison Ivy habe ich mir letztens nochmal angeguckt, das ist so ein Film, also ich habe nicht den Film gesehen, ich habe mir einfach nur so ein bisschen Trailer und so weiter angeguckt und was durchgelesen, wo so Drew Barrymore, die glaube ich auch gefühlt 15 ist in diesem Film, so die Rolle der Homebreakerin, also die freundet sich mit einem jungen Mädchen an, macht sich zur Mission, deren Haushalt zu zerstören. So, sie verführt den Vater und will diesem Mädchen nah sein und wird auch so geframed als psychisch nicht zurechnungsfähig und so weiter. Also ein total problematischer Trope. Und das ein
bisschen wie bei American Beauty auch.
Auch so ein bisschen. Also, und ich glaube, das ist schon irgendwie miteinander verbunden, so dass dieses so, wenn dir jemand zu nahe kommt als Frau, kannst du ihr nicht trauen. Ne? Also, dass Leute misstrauisch werden, wenn sie sehen, Frauen stehen sich zu nahe, dann muss doch die eine irgendwas aushacken, irgendwas planen. Also dieses wirkliche Empowerment war damals einfach nicht repräsentiert und auch nicht denkbar. Ja. Natürlich bis auf wenige Ausnahmen. Ne? Also wie gesagt, du hast vorhin Golden Girls und sowas genannt. Das ist ja auch schon im Bereich Comedy ist es auch noch mal ein bisschen was anderes, glaube ich. Aber finde ich interessant, diesen Gedanken.
Also ich glaube auch, dass es schon viel darum ging und das merken wir auch, dass Leute so interessiert sind oder fast ein bisschen misstrauisch sind, dass wir uns einfach gut verstehen können, irgendwie über so lange Jahre. Oder dass, wenn sie sehen, irgendwie wie Karrieren sich entwickeln, dass sie denken, so jetzt muss aber jemand eifersüchtig sein oder so. Dass das voll popkulturell so geprägt ist, weil es war ja auch oftmals die Geschichte so ist, es geht eigentlich um Status und es geht eigentlich darum, wer ist die Schönste, wer ist die Tollste und das ist eigentlich die ganze Strategie. Und halt aber auch, dass Frauen ganz besonders manipulativ und intrigant sind und dass man denen nicht vertrauen kann. Und ich glaube, Mean Girls war ja auch irgendwie total prägend in der Hinsicht, dass es so um Female Bullying geht. Aber also ich glaube, das war ist auch ein wichtiges Thema. Ist ja nicht so, als ob es nicht solche Dynamiken gibt, aber es ist halt schon die Frage, wo kommt das her und war es nicht auch so ein bisschen überzeichnet oder da war sowas Unsolidarisches dabei. Mhm. Was ich aber auch spannend finde, weil ich manchmal zum Beispiel das Gefühl habe, das ist auch gar nicht so richtig. In manchen Serien ist es, wo man sagen würde, ja, hier sind aber Freundschaften wirklich irgendwie jetzt hier komplex und toll. Es ist trotzdem immer noch so. Also wenn ich jetzt an Girls denke oder so, dann würde ich sagen, dass viele, die sind jetzt nicht intrigant, aber die sind schon auf jeden Fall teilweise sehr konkurrent und gemein zueinander gewesen in der Serie. Also
Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Ich finde diesen Gedanken schon interessant, weil ich gerade nochmal so da über uns nachgedacht habe und auch nochmal gedacht habe, so, weil du gerade sagtest, ne, weil wir uns ja auch gut verstehen, lol. Aber es ist ja auch so, wir wollen es ja auch gar nicht verzerren, also nur damit es jetzt auch nochmal klar ist, so, natürlich, wir haben irgendwann die Frage bekommen, so, habt ihr euch schon mal gestritten? So, of course, so, like a lot, also a lot of times, natürlich haben wir uns viel gestritten. Ja. Und natürlich gab es vielleicht auch mal Momente, wo bei der einen irgendwie Dinge liefen und bei der anderen Sachen nicht geklappt haben und die eine hat irgendwie gedacht, ich habe eine Scheißphase und sie hat gerade eine geile Phase so. Und ich glaube, das ist auch okay und es ist auch ganz wichtig, dass man das so darstellen kann, weil letztendlich, kommen wir wieder zurück auf unser Thema, ist es das, was Frauenfreundschaften auch sein dürfen, wenn sie komplex dargestellt werden. Also, dass natürlich Konflikte dazugehören und die Konflikte müssen sich gar nicht um Männer drehen. Die können ganz gut einfach ohne Männer funktionieren, was in Serien wie zum Beispiel Insecure oder Girls ja auch so ist. Da können wir ja jetzt noch mal hingucken. Was ich aber zum Beispiel auch spannend finde, sind auch so Serien wie irgendwie Friends, wo ja die Frauenfreundschaft eigentlich auch ganz schön ist, weil die auch so Konflikte haben, wie wir ziehen auseinander und so weiter. Aber es ist natürlich auch wieder dieser klassische Trope, dass sich dann natürlich die Partnerschaften irgendwie mit reinschieben und dadurch die Freundinnen irgendwann immer weniger wichtig werden in den späteren Staffeln. Und ich würde gleich mal die Frage ans Ende stellen, ob das dem wahren Leben entspricht oder so.
Bei Friends muss man ja auch sagen, das betrifft ja nicht nur die Frauen, es betrifft ja diese Freundschaft allgemein. Ich meine, das ist immer das Problem. Ich glaube, das gibt es bis heute und wird selten aufgelöst. Man hat ganz tolle Freundschaften und dann geht man in Beziehungen, wie als ob man so beim Alter so abgegeben wird von seiner Freundschaftsklicke, so dass man denkt so, und jetzt gehst du da hin. Also es gibt ja super viele Serien oder Filme, da geht es um die Teenie-Jahre, da geht es um Highschool und so weiter oder um die 20er vielleicht, wenn noch, aber da haben die Platz und danach ist es aber irgendwie vorbei.
Ja, und das ist ja auch so ein spannendes Ding, was sich ja auch zurückführen lässt auf eine Problematik, die sich ja auch beim Erzählen dieser Geschichten zeigt, dass immer so getan wird, so ja mit 30 ist Schluss, in der Partnerschaft ist Schluss, ist die Geschichte auserzählt, brauchen wir nicht mehr drüber reden, bis maximal 35, so dann wollen wir keine Geschichten mehr von euch sehen. Und dann gibt's natürlich Grace und Frankie und wundervolle Serien, das will ich
aber immer dann, sagen. Wenn die wieder älter genau. sind, wie bei Golden Girls.
Aber dazwischen, das ist ja jetzt so ein bisschen, deswegen hast du ja auch gesagt, so was dich ja auch zum Beispiel bei Ginny und Georgia, dieser neuen Netflix-Serie, eigentlich dann doch ein bisschen interessiert hat, oder?
Nee, also Ginny und Georgia habe ich nicht gesehen, aber ich habe so eine gesehen, die heißt Fiery Lane oder sowas.
Ich meinte die mit der Darstellerin von Elliot, aber das ist genau die andere, immer für dich da oder so
heißt. Genau, irgendwie so. Die habe ich geguckt, ich war auch überrascht, als ich die geschaut habe. Da geht es um zwei Freundinnen in ihren 40ern und auch wie die eine halt quasi eine Beziehung hat und die andere keine. Und einfach interessant, dass die Konflikte oder die Herausforderungen von dieser Freundinnenschaft in dieser Zeit, also die hat man einfach oft nicht so thematisiert. Dann wird die eine schwanger und wie geht die andere damit um? Dann kauft die den Hund und sagt so, ja, das ist jetzt unser Projekt und du merkst so, sie hat irgendwie Angst, da rausgedrängt zu werden und so weiter. Also das sind einfach so Themen, die, ja, weil solche Konflikte hören ja nicht auf oder sowas. Oder auch Verlustängste hören nicht auf und wie arrangiert man sich, wenn man dann, also genau, die Frage, wie arrangiert man halt langjährige Freundschaften, Freundinnenschaften zusammen mit Familiengründung und so weiter, welchen Platz nehmen die dann ein und so weiter. Das sind halt diese ganzen Fragen, die eigentlich nicht beantwortet werden oder die einfach in Film und Fernsehen so selten wirklich zum Thema werden, weil da einfach die Geschichten immer aufhören und dass man da denkt, so ja, aber also da gibt es so oft keine Antwort für oder keine Vorlage für, um das mal zu diskutieren oder durchzudenken.
Genau, das gibt es auch zum Beispiel jetzt bei, ich glaube, Good Girls ist es auch so, dass die schon ein bisschen älter sind, also wahrscheinlich um die 40 oder so, auch ganz interessant. Aber lass uns doch noch mal kurz, du warst eigentlich da bei Girls gewesen und bei Insecure, ich finde den Gedanken spannend, weil wir haben im Vorgespräch dieser Folge auch schon öfter drüber geredet, dass die Freundinnenverhältnisse da ja auch irgendwie super belastet sind und auch toxisch. Und vielleicht können wir zusammen noch mal kurz überlegen, woran das irgendwie liegt. Weil das hat mich bei Girls echt dann irgendwann so richtig gestresst. Weil dann gibt's ja irgendwann diesen Moment, Spoiler, wo Shoshana so ausrastet einmal und zu denen allen sagt so, ey, ihr seid eigentlich alle scheiße. So, ich bin schon lange raus.
You guys never listen to me. You treat me like I'm a fucking cab driver. Seriously, you have entire conversations in front of me like I am invisible. And sometimes I wonder if my social anxiety is holding me back from meeting the people who would actually be right for me instead of a bunch of fucking whiny nothings as friends.
Also mich hat das irgendwann so gestört, dass man dachte so, das sind einfach irgendwie keine netten Menschen. Ja. Die sind nicht wirklich gut zueinander und die reden auch nicht wirklich über ihre Probleme. Bei Insecure ist es ein bisschen anders, aber das ist auch so, dass man irgendwie denkt, vielleicht ist das auch schön, vielleicht ist es gut, dass es so fehlerhaft dargestellt wird, dass man denkt, so menschliche Dynamiken sind halt super kompliziert und nicht perfekt. Und wir bringen irgendwie unsere eigenen Geschichten immer mit in unsere Verhältnisse rein und Dinge laufen nicht glatt. Aber was denkst du dazu? Was sind deine Gedanken?
Ich muss sagen, dass als Girls angefangen hat, wann war das? 2012, glaube ich, fand ich das, also ich habe gemerkt, das hat mich total interessiert und ich fand die Serie super. Weil ich auch das Gefühl hatte, ja, dass es die erste Serie ist, die so wirklich meine Altersgruppe irgendwie so zeigt in der Hinsicht, dass wie man irgendwie mit Sachen umgeht und so weiter. Jetzt, wenn ich die nochmal gucke, finde ich sie ganz schrecklich. Also, aber ich muss sagen, in den 20ern, ich war 22, als sie angefangen hat und da fand ich super. Ich fand aber besonders auch die erste Staffel ziemlich gut, weil da geht es vor allen Dingen um Marnie und Hannah und da sind die auch sehr viel, also am Anfang sind die sehr viel liebevoller miteinander und es wird dann immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Und die werden dann immer schrecklicher und Marnie wird auch immer schrecklicher dargestellt. Also das Problem ist, dass diese Serie nicht losgelöst werden kann von Lena Dunham. Mhm. Und ich hatte irgendwann mal das Gefühl, dass Lena Dunham den Charakter von Marnie nicht mehr mag und sie diesen Charakter irgendwie so bestraft in ihrem Schreiben. So hatte ich das Gefühl, dass sie einfach so irgendwas da so austrägt, so kam mir das manchmal so vor. Aber egal, das ist jetzt vielleicht ein bisschen metamäßig. Wenn man Girls nochmal sich vor Augen hält, dann denkt man auch, da gibt es so ganz wunderschöne Szenen, wie zum Beispiel hier Hannah und Jessa in der Badewanne.
Oh my God, Jessa.
What?
You just snot rocketed in the tub.
That was gross?
That's so gross. I'm sorry you're upset, but that is so gross.
Oh, you wouldn't do that?
Not even I would do that. Get it away. Float it back in your way. Float it back your way. Even in your area.
Leave it. It's gross.
Oder wo Hannah so tanzt und Marnie kommt nach Hause und die tanzen zusammen. Und es sind so iconic Szenen. Junge Freundinnen sind irgendwie füreinander da. Und das sind so richtige, sage ich mal, Liebesszenen, Freundinnen-Liebesszenen, die wir so einfach selten, zumindest innerhalb von Serien, so richtig gesehen haben. Ja. Wo es eigentlich, wo ich finde, das sind so einfach so Oden an die Freundschaft. Ja. Und das ist, dafür finde ich, ist die Serie, für diese Bilder bin ich der Serie sehr dankbar. Dann gibt es aber, dann habe ich auch das Gefühl, irgendwann mal, weil das halt auch unter Comedy lief, ist es irgendwann mal so, zwar kann man sagen, sind die Charaktere und die Freundschaften sind eben komplex, die haben halt nicht dieses, wir sind immer irgendwie happy miteinander oder wir sind total Konkurrent, sondern alles passiert irgendwie gleichzeitig. Aber alle diese Charaktere, das sind halt eben diese, sage ich mal, four white girls aus Brooklyn, bisschen entitled, bisschen verwöhnt, sehr self-involved so. Also diese typische Millennial-Figuren, die irgendwie nicht so richtig hinkriegen und irgendwie nie zufrieden sind und so weiter. Das ist halt so ein bisschen das Nervige. Die sind halt einfach generell alle so ein bisschen nervig, genau.
Das kann ich gerade nicht so viel hinzufügen, weil Girls hat natürlich auch noch viele andere problematische Ebenen, aber du hast ja ganz gut zusammengefasst, wie irgendwie die Freundinnen da porträtiert wurden. Und ich fand schön diesen Gedanken von den Liebesszenen zwischen Freundinnen, so dieses, was einem so hängen bleibt. Und da weiß ich noch, dass ich als Kind auch manchmal mit meiner Mutter so Filme geguckt habe wie Beaches mit Bette Midler und Demi Moore, so über so eine langjährige Freundschaft zwischen zwei Frauen. Und dann gab es eben noch diesen Klassikerfilm Now and Then. Wie heißt der denn auf Deutsch nochmal? Das weiß ich gerade nicht mehr. Damals und heute wahrscheinlich.
Ich würde auch sagen, aber keine Ahnung.
Na, manchmal heißen die ja dann so Der Sommer unseres Lebens oder so, ne? Und da weiß ich aber noch, dass ich als Kind ganz diffus verbinde ich diese Filme alle so damit, dass ich denke, irgendjemand stirbt. Dass ich so eine, ich denke immer, ja, den Film habe ich damals gesehen und die eine stirbt an Krebs. Es ist gar nicht so. Mhm. Wenn du nochmal guckst, es passiert nicht. In den beiden Filmen.
Aber ich kann es voll nachvollziehen.
Aber es ist so eine Grundmelancholie. Mhm. Und ich glaube, dass es sowas ist wie, weil diese Filme ja sehr stark auch auf dieses Coming of Age setzen. Also wir lernen die Frauen irgendwie jung kennen, dann werden sie so älter. Und es ist so dieses, jede muss dann noch mal, was es auch bei Girls so ein bisschen gibt, natürlich ganz anders. Aber so im Endeffekt muss jede ihren Weg gehen. Und man findet immer wieder so zu so Momenten dann zusammen, wo man sich trifft und es vielleicht dieses Traurige gibt von man findet sich nicht mehr 100% wieder zu bestimmten Jahren. Oder man merkt, man hat sich auseinandergelebt oder manche Sachen verändern sich so krass. Und irgendwie habe ich schon als Kind so total sensibel auf dieses Verabschieden von einer Zeit, die mal war, oder von der Jugend oder von einer Freundschaft, weil ich so total drauf reagiert und habe die alle als wahnsinnig traurig abgespeichert, diese Filme. Aber was ich irgendwie ein spannendes Motiv finde für Frauenfreundschaften.
Ich glaube, also so, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, ich glaube, es gibt ja auch noch mal innerhalb, also Erzählungen von Freundinnenschaften gibt es auch dieses Genre von Man ist auseinandergegangen, eben gerade wegen Familiengründung, wegen Karriere, keine Ahnung. Meistens ist es so, wenn es mehr als zwei Charaktere sind, dann macht die eine Karriere, die andere gründet eine Familie, die dritte ist irgendwie gerät auf die schiefe Bahn und die vierte macht noch irgendwas, ist auch noch irgendwas.
Bleibt im Heimatdorf.
Genau, irgendwie so. Aber jetzt so sehr grob, ich weiß gar nicht genau, wie es ist. Aber jede Person geht irgendwie so ihren Weg und die verlieren sich aus den Augen. Und dann sind die alle irgendwie nicht so richtig glücklich und kommen wieder. Und dann kommt wieder dieses Netz, was sie aber, dass sie merken, ah, sie brauchen doch eigentlich die Freundschaften. Mhm. Also dieser Bond, den sie damals in der Kindheit hatten, der ist immer noch da und das ist immer noch wichtig. Also eigentlich ist Now and Then so ein Film, der eigentlich sagen will, nee, diese Freundschaften sind wichtig und das sind bedeutende Beziehungen. Und nur weil wir so tun, als ob das nicht so ist, oder weil wir so beigebracht bekommen haben, dass das nicht so ist, stimmt das nicht. Das ist eigentlich, finde ich, so ein bisschen so die Aussage von Now and Then, weil die eine auch sagt, so, ich habe vergessen, wie gut es tut, euch zu haben oder so. Mhm. Aber dieses Ding von, man wird enttäuscht von der Ehe oder man ist in so einem Hardship und dann sind die Frauenfreundschaften auf einmal wieder wichtig, das gibt es ja auch öfter. Es gibt es bei Thelma und Louise, es gibt es bei hier Jane Fonda, Grace und Frankie, genau, dass du halt dass du so ein bisschen, gibt es auch diese Aussage von, wenn alles scheitert, ist da immer noch die Freundin. Oder du kannst sie wieder, oder Club der Teufelinnen, das müssen ja gar nicht alte Freundinnen sein. Also so wie so ein Empowerment, dass man dann wieder Freundschaften schmiedet. Ja.
Ich finde das interessantes, wiederkehrendes Motiv, wo ich auch so fragen würde, gibt's das auch mit Männerfreundschaften, ne? Also, dass wir so die Frage haben, irgendwie gibt es Männerfreundschaften, die so porträtiert sind, so nach dem Motto, ja, und dann lässt sich jemand scheiden und dann gibt es wirklich einen richtigen Weg daraus, bei dem andere männliche Freunde da sind und unterstützen. Und damit meine ich nicht so How I Met Your Mother, man geht mal einen Abend in den Stripclub und haha mit Barney Stinson, so, sondern eben eine vielschichtigere Geschichte. Glaube ich jetzt gerade nicht. Und auch so dieses sich wieder treffen und reunionmäßig überlegen, so was haben wir erlebt und zurückblicken, das gibt's sicherlich. Aber ich habe so das Gefühl, dass dieser Trope auch wieder eher so ein auf irgendwie weibliche Freundschaften so ein bisschen festgelegt ist, was uns auf jeden Fall zeigt, dass es mittlerweile, würde ich jetzt mal steile These aufstellen, vielleicht vielschichtigere Darstellungen von Frauenfreundschaften gibt.
Mhm. Ja, also, aber das ist ja auch so interessant, weil sich hier gleich können wir auch mal gucken, what does it all mean in real life, aber schon dass wir jetzt irgendwie im Verlauf dieses Gesprächs jetzt immer wieder gesagt haben oder gemerkt haben, ist die Freundinnenschaft als eigentlich profunde oder tiefgehende Beziehung, vielleicht die wertvollste Beziehung des Lebens, eine Alternative zum Soulmate, den man eigentlich in romantischen Beziehungen sucht, eine Person, die irgendwie einen auffangen kann und die da ist und die, wo es irgendwie sehr der romantischen Liebe ähnelt. Ja. Und witzigerweise ist das ja bei Männerfreundschaften, die eigentlich viel öfter thematisiert werden oder die öfter Grundlage sind von von Filmen, weil es viel öfter um Männer geht und was die Männer so tun und keine Ahnung was. Dieses Framing gibt es, glaube ich, bei Männerfreundschaften nicht so oft. Also es gibt natürlich dieses absolute Bros, es gibt so, wir sind wie Brüder, wir sind auch so durch dick und dünn, aber man stellt was zusammen an. Man arbeitet irgendwie zusammen und man löst Fälle oder man macht dies oder keine Ahnung, geht auf Mission oder was
Abenteurer,
weiß ich.
Klassisches Abenteurer-Ding, genau. Stand by Me, dieser genau. Urfilm. Ja.
Selbst bei Hangover, dass man einfach denkt, so am Ende ist es ein Abenteuer oder es ist total Chaos oder wir können wieder Kind sein. Also bei Männerfreundschaften ist es super oft diese Sehnsucht wieder zurück zum Kind sein, also Verantwortung wieder wegnehmen. Und bei Frauenfreundschaften ist das aber gar nicht so das große Ding, dieses so und dann sind wir wieder so reckless oder keine Ahnung was. Also so vielleicht ein bisschen, aber gar nicht so krass. Also natürlich gibt es Bridesmaids und es gibt diesen Girls Trip oder so mit Queen Latifah und hier Tiffany Haddish und so. Natürlich gibt es das irgendwie auch in diesem Comedy-Genre, aber
Das ist ja auch, obwohl, stimmt, das ist ja wie bei Hangover, ne? Das ist der eine verabschiedet sich in die Ehe und davor wird nochmal hart einer drauf gemacht. Aber der Konflikt bei Bridesmaids ist ja auch ein total anderer, weil der ja wirklich wieder auch ist. Die eine kann eigentlich nicht akzeptieren, dass ihre beste Freundin heiratet und sie dann weniger mit der zu tun haben wird und dass die andere neue Freundinnen hat, die ihr gerade näher zu sein scheinen und sie sich vielleicht irgendwie entfernen. Und das ist ja eigentlich, macht Bridesmaids bei allem Klamauk, ne? Zu einem total irgendwie wichtigen Film, finde ich.
Ja.
Und ich finde es auch interessant, dass die Männerfreundschaft, die ist halt unheimlich oft auch mit diesem Comedy, ich denke gerade so an, es gibt auch diesen Kevin James, Adam Sandler, wo alle sich auch mit ihren Frauen jedes Jahr immer in so einem Haus treffen und das Filmplakat ist so Kevin James in so einer Wasserrutsche oder so. Also ich meine, das ist halt so komplett Kindheitsfantasien und ich weiß gar nicht mehr genau, was die Konflikte sind, aber das ist dann halt eine Komödie, ne? Und dann gibt's eben diese ganzen schön geschriebenen Männerfreundschaften. Aber da, wo ich jetzt wirklich mal so ein bisschen hingucken würde, sind die nur so benannt als, ja, wir sind wirklich wie Bros und Bros before Hoes und bla bla bla. Und, aber das wird einfach so geschrieben, aber wird gar nicht so richtig erzählt, weil geht das wirklich in die Tiefe, stelle ich jetzt mal so ein bisschen die Frage. Ich glaube, bei vielen Filmen, wo es oberflächlich erstmal um eine Männerfreundschaft geht, ist es gar nicht so deep.
Genau, es gibt ja diese ganzen Bro-Film-Genres, also jeder Seth Rogen-Film oder Will Ferrell oder keine Ahnung was, diese ganzen Comedies. Und trotzdem würde man sagen, ja, das finde ich auch eine gute Beobachtung mit Bridesmaids, die eigentlich so eine komplizierte Dynamik zwischen diesen Freundschaften aufzeigt. Und bei Hangover sieht man das aber gar nicht. Also so, da geht es nicht so sehr um die Freundschaften an sich oder die Dynamiken dazwischen oder so. Vielleicht noch die Challenge, dass hier Zach Galifianakis quasi diese Außenseiter ist, der alle so ein bisschen nervt und irgendwie trotzdem dabei ist.
Die Trickster-Figur auch.
Aber wieder. Genau, aber sonst gibt es da eigentlich nichts so wirklich zwischen den Freundschaften so richtig zu erzählen. Oder zumindest nichts, was mir jetzt irgendwie hängen geblieben ist. Und das ist doch schon spannend. Weil wenn man so überlegt, ja natürlich, den Friends come to mind, ne? Also so die Freundschaften zwischen Ross und Joey und Chandler, wo es natürlich gerade insbesondere zwischen Joey und Chandler, also so, wo es dann natürlich irgendwie schöne Momente gibt, auch so Szenen, wo die sich umarmen und wo die...
Die sind ja auch so richtig heartbroken, wenn sie auseinanderziehen immer und das ist ja wirklich so cute irgendwie und ich liebe das auch an Friends und die nächste Serie, die einem dann natürlich einfällt, die das wirklich toll macht, ist ja Scrubs mit Turk und JD, wo ich echt sagen würde, für ihre Zeit ist es eine total innovative Darstellung von einer Männerfreundschaft gewesen, weil die sich einfach richtig lieben, ne? Also weil die halt wirklich aufeinander zurennen im Flur und sagen, Turk, JD, wir haben uns einfach eine Woche nicht gesehen und sich einfach so auch über die Partnerschaften stellen.
Turk's back from his honeymoon! Turk! Hi!
Go ahead.
JD!
Maybe someday he'll love me like that.
Aber gleichzeitig so, ja, geht es da ganz viel auch um Verlustängste in dieser Freundschaft. Und Scrubs macht super viel, super richtig. Vieles ist auch schlecht gealtert, aber es ist nach wie vor eine spannende Dynamik. Auch Dr. Cox, super toxischer Charakter in vielerlei Hinsicht. Aber diese Vatersuche von JD, der hat keine Vaterfigur, findet die irgendwie in Dr. Cox. Und das ist alles schon echt interessant. Und ich glaube, diese Nähe und dieser Mut zur Vulnerabilität in dieser Männerfreundschaft und auch dieses Körperliche, man will sich drücken, man will sich knuddeln, das ist so, ja, einzigartig auf irgendeine aufregende Art gewesen schon.
Voll. Also das, ich glaube auch, das würde man, das stimmt. Also
ich suche es heute immer noch in vielen Serien. Ja. Ich überlege gerade, gerne sagen, wo es gibt, die schönen Männerfreundschaften noch zu sehen. Ich denke die ganze Zeit an Brokeback Mountain, aber es ist einfach eine Liebesgeschichte.
Aber das finde ich nämlich das Interessante, weil das ist nämlich, was so The Elephant in the Room ist, was wir aber bisher noch gar nicht angesprochen haben, ist die absolute Heteronormativität, die das Ganze, die diese ganze Folge hier durchzieht. Und zwar natürlich, dass wir sehr hier erstmal super in so Cis-Terms natürlich reden, das liegt einfach daran, dass es irgendwie barely Representation von Non-Binary, Trans- und Interpersonen gibt. Also wenn, dann sind sie irgendwelche Sidekicks.
Das ist die einzige.
Genau, außer im Pose. Mir fällt keine Serie ein, wo ein gleichgeschlechtlicher Hetero- und Queer-Charakter super gut befreundet sind oder so. Also wo es zwei Männer gibt, wo einer queer ist und einer hetero und die sind super gut befreundet. Oder auch bei Frauen fällt mir jetzt nichts ein. Also bitte schreicht uns das ein, wenn ihr irgendwas wisst, aber sonst gibt es das irgendwie nicht. Und das liegt natürlich auch diese ganze Homophobie, die einfach Männlichkeit bis heute irgendwie so immer noch total prägt in der Hinsicht, dass eine Freundschaft zwischen Männern, dass da irgendwie dieses, das hoffentlich, ne, sind wir auf dem Weg dahin, dass das bitte, that is going to die, aber dass wir zum Beispiel in einer Zeit aufgewachsen sind, wo das immer noch so alles muss sehr klar sein, dass das hier keine erotischen Vibes hat, dass da vielleicht so eine Liebe und so eine Erotik irgendwie vielleicht mitschwingt, wie zum Beispiel jetzt die Badewannenszene von Hannah und Jessa, das ist nicht krass, also das, das fällt einem gar nicht so auf, dass wenn da jetzt aber zwei Männer in der Badewanne gesessen hätten, die irgendwie ein freundschaftliche, das wäre irgendwie was ganz anderes.
Ja,
gewesen.
Natürlich, das wird ganz anders rezipiert. Ein Einwand ist ja auch, dass zum Beispiel Scrubs hat ja da von dieser Homofeindlichkeit unfassbar viel, ne? Und dieser toxischen Männlichkeit, die auch in Form von Dr. Cox ja permanent Dan und JD ja immer bei Frauen nahm und so. Also nur weil ich Scrubs jetzt eben da so hochgelobt habe, ist es natürlich gleichzeitig existiert das nebendran. Und kleiner Funfact, das habe ich vorhin noch rausgefunden bei Now and Then, also damals und heute, hattest du ja auch noch mal gesagt, dass der Charakter Roberta von Christina Ricci gespielt, die trägt auch immer ein Bein da und auch schon als Jugendliche ist sie so ein bisschen, sage ich mal, boyisch unterwegs und die ist eigentlich in der Ursprungsfassung des Films laut meiner Recherche queer gewesen und sie wollten sie aber dann später als Gynäkologin darstellen, also sie ist dann Ärztin geworden und dann haben sich wohl Leute beim Testpublikum so darüber aufgeregt und haben gesagt, das darf nicht sein, dass eine lesbische Frau Gynäkologin wird.
Also Homophobie ist auch Ding unter Frauen.
Trans gestört. Und dann haben sie durch einen ganz klaren Satz klargemacht, dass die einen Boyfriend hat und haben quasi den queeren Charakter erased. Also das hätte es eigentlich gegeben. Und ich finde das auch total spannend, ne? Dieser Unterschied ist natürlich total da und da muss auch auf jeden Fall in der Repräsentation in jeder Hinsicht in den Geschichten einfach noch was passieren, damit es auch nicht alles so in dieser heteronormativen Suppe bleibt, von der wir jetzt gesprochen haben. Ne? Weil es gibt ja echt mittlerweile richtig schöne Beispiele, die wir jetzt auch noch nicht genannt haben, irgendwie Broad City, dieser Film, Booksmart, den wir gesehen haben, von Olivia Wilde, sind halt oft Geschichten von Frauen erzählt, ne? Ja. Aber da ist schon echt viel ganz tolle Uplifting, Frauenfreundschaft irgendwie, die einfach richtig zueinander halten und wo man einfach denkt, das gibt mir so richtig was, super wholesome, aber natürlich geht in der Hinsicht immer noch mehr.
Aber ich finde, Booksmart ist zum Beispiel, weil das ja noch ein relativ neuer Film, der quasi, glaube ich, auch so ein richtiges Statement dagegen machen wollte. Also bestimmte Szenen, ne, wo sie dann das gleiche Outfit haben und sich so mega abfeiern. Das ist so,
das ist so süß.
Genau, aber genau das sind ja eigentlich Statements, weil man kennt, genau, man hat das super oft gesehen. Zwei Frauen kommen irgendwo an, haben das gleiche Outfit und es ist, der Abend ist ruiniert.
Yes.
Und das ist halt, also so da irgendwie so dagegen zu arbeiten und so. Kurze Erkenntnis im Nachhinein. Booksmart ist tatsächlich ein Beispiel für eine Freundinnenschaft zwischen einem Hetero und einem queeren Charakter. Also, there you have it. Und ich glaube halt zum Beispiel bei Broad City, ich glaube bei den letzten Folgen, da weinen die auch und sagen, du wirst immer meine wichtigste, komplizierteste, bedeutendste Beziehung bleiben und so. Und auch Frances Ha zum Beispiel, der Film, der eigentlich erzählt von einer Geschichte, wo Frances H. eigentlich so eine Art Liebeskummer hat oder ein Heartache hat, weil ihre Freundin weitergeht und irgendwie mit ihrem Freund zusammenzieht und sie quasi so raus ist. Mhm. Und was ich aber so interessant finde, ist, dass du merkst, diese ganzen Geschichten sind super spannend und shiften irgendwie so den Fokus weg vom Romantischen hin zu Freundinnenschaften. Das ist ja auch eine Reflexion unserer Zeit ist einfach. Also man sieht das an uns, wir sind auch irgendwie, keine Ahnung, wir sind Ewigkeiten schon befreundet. Das ist einfach die Beziehung, diese Freundschaft ist eine Beziehung, ist auch eine Beziehung, die quasi, sag ich mal, gelevelt ist, genauso wie die romantischen Beziehungen oder wie, also so, ich finde, und Freundinnenschaften oder Freundinnenschaften sind halt nicht mehr unbedingt untergeordnet zu den romantischen Beziehungen, so wie es halt früher die Idee war von, ja, die Person, mit der du zusammen bist, ist dann die Person, die quasi immer priorisiert wird. Ja. Und das, wir leben ja in einer Zeit, wo das gar nicht mehr so ist. Und man merkt auch, dass wir generell, also wir kriegen später Kinder. Manche Leute sind halt überhaupt nicht mehr so richtig in Beziehung. Also so, dieses Happily Ever After wird immer mehr hinterfragt oder findet immer mehr unterschiedliche Wege und so weiter. Und Leute entscheiden sich auch viel mehr. Wir leben in einer Zeit, wo es eben Co-Parenting gibt und wo WGs sich dafür entscheiden, Kinder großzuziehen und so weiter. Also du merkst einfach, dass das natürlich unsere Zeit reflektiert und wir gerade eigentlich, und das finde ich, wird manchmal zu wenig gewertschätzt, weil, oder zu wenig diskutiert, weil wir immer noch letztendlich, ne, let's face it, auch wir sind, leben immer noch ein ziemlich heteronormatives Leben, aber dass das aufgebrochen wird mehr und mehr und dass wir eigentlich die Frage nicht aufhören dürfen, uns zu stellen, was bedeutet diese Priorisierung von Freundinnenschaften, wie führt man überhaupt Beziehungen, warum überhaupt Beziehungen und wie leben wir zusammen und so weiter und dass das alles neu oder immer weiter ständig verhandelt werden kann und sollte.
Ja, sollte unbedingt. Ich glaube, es ist immer noch ziemlich bubblemäßig. Also ich glaube, es ist so ein bisschen, wir wohnen auch in einer Großstadt und ne, diese ganzen tollen Ideen oder neuen Ideen von Co-Parenting und was man für verschiedene Familienmodelle, Lebemodelle findet, die einen erfüllen oder was man sich wünscht, ist ja auch ja einfach nochmal was anderes als vielleicht auf dem Dorf, keine Ahnung, ne, so kann man vielleicht mal die These aufstellen. Trotzdem bin ich total bei dir, dass diese Dinge sich verändern und dass wir die auch unterschiedlich wahrnehmen dürfen. Und das ist auch cool. Also ich habe zum Beispiel auch persönlich die Erfahrung gemacht, ich habe ja super lange Therapie gemacht und ich hatte auch lange Zeit irgendwie das Vertrauen in mich selbst nicht, dass ich eine Beziehung führen kann, die wirklich lang und von Dauer ist. Und dachte, ich bin da irgendwie nicht okay. Und ich weiß, dass meine Therapeutin dann irgendwann zu mir gesagt hat, aber sie führen ja schon ganz lange Beziehungen. Sie führen ja schon ganz lange stabile Beziehungen. Also sie können das auf jeden Fall. Und damit meinte sie natürlich meine Freundschaften und meine Freundinnenschaften so. Und das war für mich ein totaler Meilenstein, das auch anzuerkennen. Und das habe ich auch einfach dadurch auch nochmal gelernt oder mit der Zeit auch gelernt. Und das ist auch mein Status quo jetzt, dass ich so sage, meine Freundinnen sind mir so wichtig und die sind mir auf jeden Fall genauso wichtig wie meine Beziehung eigentlich. Ja. Und die geben mir so wahnsinnig viel, was ich vielleicht auch zum Teil in meiner Beziehung nicht bekomme. Und das ist aber auch okay. Also ich meine, das auch den Mut zu haben, zu sagen, das ist in Ordnung. Eben nicht dieser Gedanke von der Partner oder die Partnerin muss alles sein in einer Person. So, ich glaube, damit tut man sich gar keinen Gefallen. Also diese Idee, dass Freundschaften Familie ersetzen können und so weiter und das natürlich auch nochmal in anderen Kreisen, wo Leute weniger privilegiert sind oder sowieso von der Gesellschaft es ihnen sehr viel schwerer gemacht wird, sie selber zu sein, wenn wir jetzt in queere Kontexte gucken oder so, dann ist es ja auch schon lange so, muss ich auch wieder an Post denken, da ist das ja so schön gezeigt und wir haben ja auch die Ballroom-Folge gemacht, so mit diesem Thema Houses und Mothers und Fathers, ne? Also diese Familienoberhäupter, Figuren, die eben übernommen werden, stellvertretend für eine leibliche Familie und wie wichtig das eben ist und ich glaube, das haben Leute immer mehr, dass sie auch wissen, Wahlfamilie ist auch legit und man braucht nicht die eine Person, die einen komplett ausfüllt und alles für einen ist. Ich persönlich habe auf jeden Fall in meinem Leben diese Gewichtung und ich beobachte das auch bei vielen von meinen Freundinnen. Wo ich es echt noch nicht so beobachte, ist bei vielen Männern. Also ich habe das Gefühl, bei Männern jetzt in unserem Alter und in unserem Umfeld ist es oft eher so, dass wenn die in einer Beziehung sind, die dann so die Freundschaften so ein bisschen schleifen lassen und dann da so verschwinden und dass jemand wieder total viel erreichbar ist und viel mehr teilnimmt am Leben seiner Freunde, wenn er eben nicht in einer Beziehung ist.
Das ist jetzt so Hot Take, aber.
Ich meine, generell kann man sagen, wahrscheinlich ist es generell so, weil einfach, ne, der Tag hat 24 Stunden, man muss dann irgendwie priorisieren und ja. das ist ja aber auch das Spannende oder Interessante, finde ich, in unserer heutigen Zeit. Also es gibt eigentlich zu viele Beziehungen oder Freundinnenschaften, die ich gerne pflegen würde und man muss sich irgendwie abgrenzen, also so wie bei allem anderen auch, ne, dass man merkt, so man hat einfach nicht so viel Kapazität. Und das ist so eine Herausforderung. Aber ich finde auch, das habe ich auch bemerkt, dass man, dass diese Transition in, man ist erwachsen, man arbeitet vielleicht mehr, vielleicht ist man in einer Beziehung, für dass ich oft sehe, dass bei Heteromännern dann dass das nicht so gut klappt, dass die Freundschaften erhalten bleiben. Oder dass man das wieder reflektiert sieht, auch in den gängigen Erzählungen über Männerfreundschaften. Wenn es halt nicht darum geht, vielleicht sowas anzustellen oder sein, oder keine Ahnung, oder irgendwie sein, irgendwas zu machen, sondern es geht darum, einfach irgendwie zu reflektieren, füreinander da zu sein, sich zu begleiten und nicht irgendwie zusammen etwas irgendwie zu schaffen, zu machen. Also da beobachte ich in meinem heteromännlichen Raum auch so, dass da irgendwie keine Sprache und keine wirkliche Sprache der Zuneigung oder dieser Bestätigung wirklich da ist, dass die Leute es auch nicht aussprechen. Also dass man, dass ich immer noch erstaunt bin, wie selten Männer sagen so, ja, ne, ich bin immer für dich da, du kannst mich immer anrufen.
Ich hab dich vermisst. Was für uns einfach so selbstverständlich ist.
Ja.
Das ist richtig traurig.
Do it. Und so, ja. Jetzt lachen wir so. You are sad.
Nein, ich lache dir nicht aus. Ich lache aus Übersprungshandlung, weil ich das so traurig finde.
Nein, das ist auch traurig. Und deshalb ist so, a lot of men are not doing well.
Ja. So. Fun, ey.
Ja. Yeah.
Und dann denken die halt, in ihrer Partnerschaft muss die Freundin, das Frau, das alles auffangen, emotional labor, und haben aber gar nicht gelernt, über ihre Gefühle zu sprechen. Jetzt ramble ich und bin oberflächlich paternalisierend aus der Ferne. Aber ja, das ist trotzdem ein wahrer Kern, so, weil, ne, in einer Freundschaft über die Gefühle sprechen trainiert einen auch, woanders über die eigenen Gefühle zu sprechen, logischerweise. Und ja, ich möchte das gerne, dass sich da Leute irgendwie Mut fassen, das zu vertiefen. Und das möchte ich natürlich auch in Filmen und Serien sehen. Aber bitte schön mit Tiefe und neuen Impulsen irgendwie. Nicht immer nur dieser komische Abenteuerfilm.
Ich finde auch, also es gibt auf jeden Fall Luft nach oben, was die Darstellung von Freundinnenschaften angeht. Also auch Freundinnenschaften zwischen den Geschlechtern, ne? Also und auch Freundschaften zwischen den Sexualitäten. Also das ist, glaube ich, auch, ne, nicht, also please, wir brauchen jetzt keinen noch mehr queer best friend Trope, so, nee, vielleicht, also so.
Ich auch kurz wirklich die L-Word Generation Q empfehlen, das habe ich nämlich nicht mit reingebracht, aber die gibt's auf Sky Ticket und die ist so schön, so süß und so schön und so toll gespielt und so herzenserwärmende Geschichten, aber genau, es gibt halt wenig, die, das ist, spielt halt alles in einem großen queeren Freundeskreis, aber es ist nicht übergreifend.
Genau,
ne?
Aber selbst das, weil zum Beispiel da, diese Serie, das habe ich, ich habe zwar ein New Offer, aber die, also genau, man muss auch vielleicht gucken, welchen Serien schenkt man überhaupt Aufmerksamkeit. Bei Pose gibt es ja auch zum Beispiel eine, also super Serie, auch eine sehr gute Serie über, was bedeutet Freundschaft, was bedeutet Community, aber auch wird genau das auch thematisiert, dass es diese eine Szene gibt, wo die eine Protagonistin ist ja in der ersten Staffel, ist da dieser Typ, der sich für sie interessiert und der hat eigentlich eine Frau, genau, und ist aber so, ist in Angel verliebt und dann am Ende sagt er so, ja, ich kaufe dir ein Apartment, ich irgendwie, keine Ahnung, wir bauen unser Leben auf zusammen und sie sagt, nee, ich nehme das nicht, weil das, ich würde mich dann abtrennen von allem anderen, nur um mit dir zu sein und irgendwie in deine Fantasie irgendwie, damit du irgendwie happy wirst, ich bleibe bei meiner Family, bei meinem Haus, bei meiner Community. Also auch da dieses so, diese romantische Beziehungen oder dieses Fairy Tale Ending ist gar nicht das Happy End. Also auch da wird das quasi so thematisiert. Ja, und das finde ich einfach spannend. Ich möchte mehr davon sehen. Und also ich glaube, da gibt es einfach auch also ganz viel Material, was es noch zu entdecken gibt. Und merke einfach, wie mich das freut oder wie ich da auch Bock drauf habe, andere, also unterschiedliche Beziehungen, außer die romantischen Beziehungen und Liebesbeziehungen, thematisiert zu sehen, ja, im Film und Fernsehen.
Und keine Frauenrivalität, einfach nur aus Rivalitätsgründen. Es langweilt mich zu Tode. Es ist einfach so ausgelutscht. Also sorry, aber wirklich Mini-Rant. Einfach dieses, eine Frau betritt den Raum, eine andere betritt den Raum. Sie sind verfeindet. Not for a reason. Es ist doch einfach nur komplett lächerlich und Banane. Also genau, da sollten wir auch alle in unserem eigenen Leben gegenhalten und sagen, hey, das ist nicht immer so, Leute, weil mich nervt dieses Narrativ. Du kannst mir nicht erzählen, diese scheiß Narrative aus diesen Filmen mit das coole Girl hat keine anderen Frauenfreundinnen, weil alle Frauen sind so dramatisch und zickig, dass das keine Auswirkung hat darauf, wie wir selber durchs Leben gehen und uns rezipieren. Weil bei mir war das so. Ich wollte halt genauso dann das erzählen, ne, irgendwie und sagen, ja, Mädels sind so dramatisch, bla bla bla. Also das macht was mit uns allen. Ne? Ja. Und bis vor ein paar Jahren war es nicht möglich, dass es mehr als eine Rapperin gibt, ohne dass alle komplette Feindinnen sein mussten. Also es gab nur eine. Und jetzt sind so viele da und da kann sich was verändern.
Gerade in so Real-Life-Sachen, ne, dass Leute sich auch immer mehr dagegen entscheiden, dieses Narrativ auch zu bedienen. Ja. Also, dass man auch merkt, es ist gar nicht notwendig und wir kommen überhaupt nicht weiter, wenn wir uns darauf verlassen, zu sagen, ich bin die eine Queen unter den ganzen Typen, dass das wahrscheinlich nicht der Weg sein wird, der uns so richtig glücklich macht. Ich glaube auf jeden Fall, wir sind auf dem Weg zu einer solidarischeren Gesellschaft oder auch gerade unter Frauen. Ich stelle leider auch fest, dass das noch nicht ganz, also dass ich manchmal denke, ich wünschte, wir wären schon weiter. Aber auf der anderen Seite denke ich so, viele Leute leben das auch schon und das ist auch schon schön.
Ja.
Es ist auf jeden Fall ein Hoch auf die Freundschaft. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dich als Freundin zu haben.
Ich bin
High five.
Ich bin richtig optimistisch. Hoch auf die Freundschaft mit dem Vater, mit dem Sohn.
Was ist das immer? Goofy und Max?
Freundschaft, diese zwei sind gar nicht ohne. Zu jeder Schande sind die bereit, denn Spaß geht nur zu zweit.
Oh, die Sache ist halt, geht nur zu zweit. Ich finde es schon spannend, weil man einfach merkt, man ist einfach so in so einer Zeit aufgewachsen, wo halt noch diese ganz alten Narrative irgendwie da waren, aber wo sie auch schon teilweise aufgebrochen worden sind. Wir könnten noch 1000 Beispiele nehmen. Legally Blonde, Girls United und so, finde ich zum Beispiel auch.
Romy und Michelle.
Was ist das?
So geil. Aus Freundin mit der Darstellerin von Phoebe von Friends, Lisa Kudrow, so mit so zwei Blondinen, die auf ihrem Highschool-Abschlussfoto sind, die auch so zu zweit abgebildet. Das ist auch über eine Freundin schafft und deren deren Konflikt. Es gibt auch eine ganz süße Netflix-Serie, die heißt Trinkets, auf Deutsch Diebische Elstern. Die ist auch ganz schön. Also es gibt 1000 Beispiele und man kann das Thema auch noch ganz doll weiterführen. Aber für heute ist es das gewesen.
Genau. Danke fürs Zuhören.
Schön, dass ihr dabei wart bei unserer 60. Folge.
Auf jeden Fall. Call your girlfriends.
Genau.
Und sagt ihnen, ihr habt sie lieb. Und call your other friends as well. They deserve love too. Okay, ich höre jetzt auf zu reden.
Wunderschön.
Bye.
Bye.
Das war eine Folge Feuer und Brot.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das bei Steady tun oder bei Patreon.
Oder ihr schreibt uns eine positive Rezension bei iTunes, folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter.
Und es hilft, wenn ihr die Folge teilt und empfehlt auf Social Media oder einfach Freunden davon erzählt.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.